Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für die Predigt heute steht im zweiten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther im 8. Kapitel. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, mein Sohn war ungefähr knapp 5 Jahre alt und ging in den Kindergarten. Da wollte die Erzieherin mit den Kindern ein Thema besprechen: Reich sein und arm sein. Und sie fragte dazu erst einmal bei den Kindern nach: Ist denn eure Familie reich oder ist eure Familie arm? Und als der Sebastian an der Reihe war, sagte er voller Überzeugung: Wir sind reich. Endlich, dachte die Erzieherin, endlich kommen wir weg von den Dingen, die Menschen besitzen und die sie für ihren Reichtum halten. Denn die Erzieherin wusste genau, dass die junge Diakonenfamilie ganz gewiss keine materiellen Reichtümer hatte. Und die Erzieherin hoffte, jetzt Dinge zu hören, wie zum Beispiel: Ich habe eine liebe Schwester, meine Eltern haben uns gern, oder irgend so was Ähnliches. Aber es kam anders. Sebastian fuhr nämlich fort und sagte: Wir sind richtig reich. Mein Papa hat sogar eine eigene Kirche und auch einen Teil von der Schule. Arm und reich. Der Apostel Paulus nimmt uns mit diesem Predigttext dazu mit, über das Thema ein wenig anders nachzudenken, als wir es sonst so gewohnt sind. Denn bei arm und reich, da denken wir immer gleich an die sozialen Unterschiede hier in unserem Land oder auch an die zwei so unterschiedlichen Güterverteilungen in der Welt. Wir denken an die Unterschiede zwischen denen, die sich alles leisten können, und denen, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Und wir wissen ganz genau, es gibt die, die für Brot für die Welt spenden können, und es gibt die, die selbst mit diesen Spenden kaum das Nötigste zum Leben haben. Und solche Unterschiede hatte der Apostel Paulus am Anfang seines Briefes auch im Sinn, als er an seine Gemeinde in Korinth schreibt. Er hatte versprochen, mit einer Sammlung in den von ihm gegründeten Gemeinden in Not geratene Glaubensgeschwister anderswo zu unterstützen. Und dann wirbt er bei den Korinthern darum, dass sie, wie auch die anderen griechischen Gemeinden, bei der Unterstützung der Notleidenden mithelfen. Und wichtig ist dem Apostel dabei die Fröhlichkeit, freiwillig zu spenden, von Herzen zu geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wichtig, fröhlich wegzugeben, das war für die Korinther damals genauso wenig selbstverständlich, wie es das für uns heute ist. Und der Apostel nimmt darum seine Gemeinde und mit ihr auch uns heute mit bei der Bitte um Hilfe für Notleidende, nicht sofort in den eigenen Geldbeutel zu schauen. Er nimmt uns mit, stattdessen ein Weihnachtsgeschenk anzusehen, das Weihnachtsgeschenk, das der himmlische Vater uns in der Menschwerdung seines Sohnes gemacht hat. Und mit diesem Geschenk bekommt das Thema Reich und Arm ganz gewiss eine andere, eine neue Bedeutung. An Weihnachten sehen wir den reichen Gott zu einem armen Menschen werden. Und wir sehen uns arme Menschen zu reichen Gotteskindern werden. Am Fest der Geburt Christi wird der reiche Gott im Himmel auf einmal bettelarm, um uns, seine geliebten Kinder, überreich zu machen. Überreich beschenkt. Noch ein anderes kleines Kinderbild. Ein kleines Mädchen sitzt auf dem Boden vor einem Geschenkeberg am Weihnachtsbaum. Und für beide Großelternpaare ist es das einzige Enkelkind. Und wie gerne hätten die Omas und Opas leuchtende Kinderaugen gesehen und natürlich überschäumende Freude. Mühe hatten sie sich gegeben, Mühe hatten sie auch gehabt mit der Auswahl der Geschenke und nicht nur Geld investiert, sondern gewiss auch viel Liebe. Und doch wurden sie enttäuscht. Statt eines paradiesischen Lachens war auf dem Gesicht der Kleinen nur Ratlosigkeit zu sehen und auch Überforderung. Und selbst wenn wir mit den Geschenken, die wir einander machen, sicherlich manche Freude bereiten, bleibt da doch immer irgendwie noch ein Rest von Sehnsucht nach anderem. Ein Rest von Sehnsucht nach einem Reichtum, den wir uns eben auf diese Weise gewiss nicht schenken können. Und wenn in den Nachrichten zu Weihnachten vom Fest der Freude, vom Fest der Liebe und des Friedens die Rede ist, dann ist etwas von dieser Sehnsucht spürbar. Aber das gibt es auch im Privaten, die Sehnsucht, geborgen zu sein, die Sehnsucht, einen Menschen zu haben, bei dem man sich ausweinen kann, bei dem man Probleme abladen kann und zu Weihnachten, mit dem man zusammen ein kleines Stückchen Paradies erlebt. Paradies, was uns verloren gegangen ist. Aber diese Sehnsucht haben viele Menschen. Und dann zeigt sich auch, das können wir weder uns selbst noch anderen schenken. Aber jetzt ist da dieses himmlische Weihnachtsgeschenk. Der ungeheuer reiche Gott, dem die ganze Welt zur Verfügung steht und ohne dessen Willen nichts geschieht, der überreiche Gott, der nur ein Wort spricht und schon ist Neues da, der ungeheuer reiche Gott, für den es eben keine Not, keine Angst und keinen Druck gibt, der nie gehetzt auf die Uhr schauen muss, weil ihm die Zeit vielleicht davongelaufen ist. Dieser reiche Gott, der uns in seinem himmlischen Reichtum so ungeheuer fern ist. Dieser Gott zeigt seinen Reichtum auch und gerade darin, dass er uns eben nicht fern bleibt. Er will eben nicht in selbstzufriedener Glückseligkeit fernab von uns, von seiner Schöpfung sein. Und sein Reichtum zeigt sich darin, dass er einen geradezu unglaublichen Entschluss gefasst hat. Er hat den Entschluss gefasst, dass einmal Weihnachten werden soll. Er hat den Entschluss gefasst, die Menschen mit allen ihren zum Scheitern verurteilten Versuchen, das Paradies wiederzugewinnen, nicht ihrem Schicksal zu überlassen. Und er zeigt seinen Reichtum, seinen unendlichen Reichtum an Liebe darin, dass er seinen eingeborenen Sohn Mensch werden lässt. Und zuerst ist da Gottes Versprechen, das Versprechen, den Segen des Paradieses wiederherzustellen. Gott hat Abraham seinen Segen versprochen. Gott hat Abraham zugesagt, dass in ihm alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Und Abraham glaubt. Und aus diesem Glauben wächst ein ganzes Volk hervor, Gottes eigenes Volk Israel. Und dieses Volk bekommt von Gott das Versprechen, dass er es nie verlassen wird. Denn aus ihm soll der Gottessohn für alle Welt geboren werden. Gott hat auch dieses Versprechen wahrgemacht. Und einmal hat er doch auf seine Himmelsuhr geschaut, nämlich als die Zeit erfüllt war. Als die Zeit erfüllt war und Jesus von Maria geboren wurde, um die Menschen, die eigenmächtig und ohne Gott lebten, zu umwerben, zu umgarnen, da wurde er einer von uns. Und der Ewige zieht das Menschliche an, in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewige Gut. Und so will er uns Liebe abgewinnen, so will er uns zu sich hinziehen. Weihnachten, da ist die Bewegung von oben nach unten. Da steigt Gott in die Welt hinab, da kommt Gott herunter in unsere heruntergekommene Welt. In eine Welt, in der alle immer höher hinaus wollen. Da will er hinunter. Und unser Gott ist ein Gott, der den Abstieg wagt. Er will nicht in unendlicher Ferne von uns thronen, sondern er lässt sich in Bethlehem in einem Abstellraum in einen Futtertrog betten. Arm ist er geworden. Und er sucht die Armen. Arm ist er geworden. Nichts mehr gehört ihm. Nicht einmal die Krippe, in der er liegt, gehört ihm. Und bald verliert er seine Heimat. Da muss er fliehen nach Ägypten. Und später nennt er nicht einmal einen festen Schlafplatz seine eigen. Und der Esel, auf dem er in Jerusalem einzieht, der ist auch noch ausgeliehen. Ja, nicht einmal das Grab, in das er am Ende gelegt wird, ist sein eigenes. In Jesus beugt Gott sich herunter. In Jesus wird Gott arm, so arm, dass sogar sein Verhältnis zu dem Vater nicht mehr selbstverständlich ist und so dass er am Kreuz rufen muss: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber gerade darin, so arm zu werden, da zeigt Gott seine Liebe zu uns. Und gerade darin, dass er alles von seiner göttlichen Herrlichkeit weggibt, dass er am Ende sogar sein menschliches Leben noch dazulegt, da zeigt er seine Liebe zu uns. Der herabgestiegene Gott gibt auch noch sein Leben dafür her, um für uns da zu sein, um mit seinem Tod alle menschliche Schuld vor Gott sterben zu lassen. Da geht er ans Kreuz. Und alles, was uns von Gott trennen könnte, das reißt er mit in diesen Tod. Und da, mitten in dieser größten Armut, da am Kreuz auf Golgatha, da fängt dann unser Reichtum an. Als Christus vom Tod zum Leben auferstanden ist, da hat er auch aus denen, die zu ihm gehören, etwas Neues gemacht. Aus seinen Christen ist etwas Neues geworden, nämlich reiche Leute, ausgestattet mit einem Osterreichtum. Und das Leben des Auferstandenen, das tragen wir doch durch die Taufe in uns. Und dieser geistliche Reichtum, der ist uns vom Heiligen Geist ganz nebenbei so ein wenig in die Tasche gesteckt worden. Wir sehen ihn noch nicht, aber auch das ist uns zugesagt. Er soll uns offenbar werden. Es wird an uns sichtbar, was uns geschenkt ist, nämlich Gottes Liebe. Und welch eine Freude ist das, wenn dieses Geschenk selbst in den ärmsten Hütten das Leben verändert. Welch eine Freude ist das, wenn mitten in äußerer Armut einer bekennt, wir sind richtig reich. Wir haben zwar keine Kirche und keine Schule, aber wir sind richtig reich. Der ewig reiche Gott hat uns in Jesus Christus zu seinen Kindern gemacht. Sein Himmel steht uns offen. Und mit diesem Ziel des Glaubens vor Augen, nämlich der Herrlichkeit Gottes, die uns in Christus zugesagt ist, da ist es leicht. Da ist es ganz leicht, von dem, was wir sonst festhalten, loszulassen. Ja, von dem herzugeben. Und mit diesem Ziel des Glaubens vor Augen, nämlich der Herrlichkeit Gottes, die uns in Christus zugesagt ist, da können wir entdecken, dass der reiche Gott immer noch arm wird, arm um unsertwillen, immer wieder in die Bettelarmut unserer Welt kommt, in die Armut von ein paar unvollkommenen Worten, in die Armut, die zum Glauben einlädt, in die Armut von einem Stück Brot und einem Schluck Wein. Und er kommt dann immer wieder zu uns in diese Armut und wir werden immer wieder reicher dadurch. Und wir können zum Segen werden für die, die eben unsere Hilfe brauchen. Und das, liebe Gemeinde, das sind dann fröhliche Weihnachten. Amen. Der ewig reiche Gott woll uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Amen.